ARD Sounds.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Lesen erlebt ein überraschendes Comeback, besonders bei jungen Menschen. Während Bücher lange als Konkurrenz zu Streamingdiensten wie Netflix und zu sozialen Medien wie Instagram oder TikTok galten, entdecken viele jetzt das Lesen wieder für sich. Und das zum Teil gerade durch soziale Medien, denn dort haben sich rund um Bücher Communities gebildet. Vor allem junge Frauen empfehlen unter dem Hashtag BookTok ihre Lieblingsromane. In dieser Kunstkartenfolge blicken wir auf junge Lese-Communities bei uns im Land. Warum begeistert Sie sich für bestimmte Bücher? Mein Name ist Alina Boje. Schön, dass Sie dabei sind. Lesen ist wieder in. Das können Sie alleine machen, aber auch in Gemeinschaft. In Schwerin, da hat sich der Buchclub Rudell gegründet. Seit rund einem Jahr kommen die Mitglieder einmal im Monat zusammen, um über feministische Literatur zu sprechen. Organisiert wird das Ganze von 4 Frauen und die stecken gerade in den Vorbereitungen für das nächste Treffen. Statt eines einfachen Hallo hört man diesen Ruf unter Mitgliedern vom Buchclub Rudell in Schwerin. Wie im Rudel eben, meint Buchclub-Gründerin Mandy Seidel.
Das hat sich so etabliert, das ist unser Begrüßungsruf, unser Verabschiedungsruf und unser Zwischendurchruf. Manchmal machen wir das einfach ganz nach Lust und Laune, dass wir einfach au rufen und dann stimmen alle mit ein. Und das hat irgendwie auch so was Energetisches und so was Verbindendes.
Gemeinsam mit 3 Freundinnen ruft sie im vergangenen Jahr Rudell ins Leben. Die Idee dazu entsteht beim Brunchen, erzählt Annemarie Vormelcher.
Wir haben über die politische Lage gesprochen, die wir sehr bedrohlich finden, und haben überlegt, was wir tun können. Und da entstand im Grunde schon die Idee, dass wir eben feministische Literatur lesen wollen, aber wollen mehr Frauen zusammenbringen in Schwerin an einen Ort und Banden bilden.
Im Frühjahr 2025 verteilen sie Flyer auf dem Schweriner Marktplatz. Kurz darauf findet das erste Treffen statt mit 30 Frauen, erzählt Rike Ehlers. Von Studentinnen über Mütter bis hin zu Rentnerinnen.
Wir haben auf jeden Fall einen festen Kern an Frauen, Flinterpersonen, die jedes Mal mit dabei sind von Anfang an. Und das ist aber auch immer wieder so, dass auch neue Gesichter dabei sind und macht es sehr bunt einfach und sehr durchmischt.
Die meisten Teilnehmerinnen seien zwischen Ende 20 und Anfang 30. Die jüngste Besucherin 17, die älteste über 70. Gelesen werden jeweils ein Roman und ein Sachbuch zu einem Oberthema. Weibliche Wut zum Beispiel, Scham oder aktuell finanzielle Unabhängigkeit. Mit den Teilnehmerinnen des Buchclubs wollen sie darüber ins Gespräch kommen. Die Methoden dafür dürfen kreativ sein. Vom eigens entwickelten Brettspiel Mensch, hab dich nicht so, angelehnt an Mensch, ärgere dich nicht, war auch schon ein Scham-Bingo als Aktion dabei, erzählt Annemarie Vormelcher. Als Grafikerin gestaltet sie die Materialien für den Buchclub.
Also wir hatten das sehr strukturiert aufbereitet und haben dann wirklich zusammen wirklich Bingo gespielt. Und dann ging es immer, wenn man eine Situation schon so erlebt hat, also wenn man diese Scham schon mal hatte, hat man eben Ahu gesagt, damit man gespürt hat, wie viele hatten das schon. So, und es gab sehr schnell Bingos, weil wir alle es einfach so oft erleben. Und solche Spiele, das macht Spaß. Und gleichzeitig ist es so ein schöner spielerischer Angang, um Dinge zu benennen und zu merken, ach guck mal, damit bin ich gar nicht alleine.
Themen recherchieren, Bücher auswählen, Spiele entwickeln, Materialien drucken. Die 4 machen das alles ehrenamtlich, so Annemarie Vormelcher.
Und am Ende gehen wir mal raus, das wird geil, coole Idee. Und dann sind wir mal total Feuer und Flamme. Ne? Und dann kommt der Moment, was haben wir uns denn nur ausgedacht? Das schaffen wir doch alles gar nicht. Ja, der Zeitdruck und wie sollen wir das machen? Und Gott, aber wir schaffen es immer. Das ist erstaunlich. Aber weil wir auch 4 Frauen sind.
Dass sich der Aufwand lohnt, zeigen die Rückmeldungen. Immer wieder hören die Gründerinnen, dass genau so ein Ort in Schwerin noch gefehlt habe. Eine Herausforderung bleibt das Geld. Für Raummiete, Materialien und Veranstaltungen suchen die Gründerinnen aktuell nach Fördermöglichkeiten. Ein weiteres Ziel der 4, das Konzept von Rudell auch in andere deutsche Städte zu bringen.
Ehrenamt-Franchise, nenne ich es jetzt mal. Dass man sagt, gibt es da Frauen, die sich dem Konzept annehmen? Das erste Jahr steht ja komplett. Und dann gibt es das Rudell Hamburg und dann gibt es das Rudell Flensburg und Kleinsleckersdorf. Also überall, wo das Thema wichtig ist, und das ist überall wichtig.
Bis dahin wird in Schwerin weiter gelesen, diskutiert, gespielt und organisiert. Und verabschiedet wird sich, wie immer, mit dem Ruf des Rudels.
Au!
Unsere Interviewpartnerin stellen wir Ihnen jetzt vor.
Justine Pust kommt aus Rostock, ist 35 Jahre alt, hauptberuflich Sozialarbeiterin. Sie liebt Bücher, sie liebt das Lesen und sie liebt es zu schreiben. 13 Werke hat sie schon veröffentlicht. Ihre Romane stellt sie auf ihren Social-Media-Kanälen vor.
Hey, stopp. Ein Buch based on a true story?
Ich hab gehört, du liebst den Fake-Dating-Trope genauso sehr wie ich. Und am liebsten so, dass sie sich am Anfang wirklich nicht ausstehen können.
Inzwischen folgen ihr auf TikTok fast 10.000, auf Instagram 12.000 Menschen. Damit ist Justine Pust Teil von BookTok, einer riesigen Online-Community rund ums Lesen, die sich in den vergangenen Jahren von einer Nische zum Trend entwickelt hat. Für unser Interview trafen wir sie im Ostseestudio Rostock und sprachen mit ihr auch über die Entwicklungen auf dem Buchmarkt. Seit einigen Jahren boomen Bücher in den Sparten wie Romance, New Adult oder Young Adult. Das sind Geschichten über Liebe, Selbstfindung und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens.
Erstmal herzlich willkommen, Justine Pust.
Hi.
Einmal zur Transparenz. Wir kennen uns tatsächlich bereits aus dem Arbeitskontext und deswegen duzen wir uns. Ja, im März dieses Jahres ist bereits dein 13. Buch erschienen und 2019 erst das erste Buch. Fühlt sich das für dich inzwischen eigentlich normal an oder gibt es immer noch Momente, in denen du denkst, wie ist das eigentlich passiert, dass ich jetzt eine Autorin geworden bin?
Es kommt tatsächlich ein bisschen auf meine Tagesform an, aber in der Regel bin ich selber jedes Mal wieder vom Neuen überrascht, besonders wenn man irgendwie gebucht wird und merkt, dass man nicht nur so in luftleeren Raum hineinschreibt, sondern tatsächlich Menschen da stehen und das gelesen haben und das gut fanden, das ist immer noch total surreal.
Und du bist eigentlich Sozialarbeiterin. Wie kam es denn dann überhaupt, dass du mit dem Schreiben begonnen hast?
Tatsächlich war das Schreiben einfach schon immer da. Ich sage immer, das ist die langweiligste Geschichte ever, weil alle AutorInnen das sagen, dass sie einfach von Anfang an geschrieben haben. Und bei mir war es tatsächlich auch so. Also in der Grundschule durfte ich immer nur eine Stunde am Tag Fernsehen gucken und die Geschichten von Sailor Moon und Pokémon mussten ja irgendwie weitergehen. Also habe ich mir die selber ausgedacht. Und so fing das dann an und das hat einfach nie aufgehört. Also es war immer Teil von mir.
Und wie kam es dann zu dem ersten Verlagsbuch sozusagen, also dass du deine Geschichte wirklich auch veröffentlicht hast?
Das war tatsächlich ein ziemlich langer Weg. Also ich habe erstmal ganz langweilig meine Ausbildung beendet. Dann habe ich nochmal gesagt, okay, ich möchte jetzt doch mein Abitur nochmal nachholen, ich will nochmal studieren gehen. Und irgendwie in dieser Zeit von, okay, ich hole jetzt mein Abitur nach, habe ich gedacht, so jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, um es einfach mal wieder zu probieren und habe mich dann sehr lange bei Verlagen und bei Agenturen beworben. Auch eine sehr lange Zeit, ohne dass es geklappt hat. Ist ja immer etwas, was man auf Social Media nicht sieht, die vielen Male, die man gescheitert ist. Und das waren bei mir wirklich viele Jahre, kann man sagen. Und irgendwann gab es so einen Schreibwettbewerb, bei dem ich nicht gewonnen habe, aber die Lektorin fand trotzdem, dass ich das relativ gut mache und hat gefragt, ob ich nicht noch was anderes in der Schublade habe. Und das hatte ich. Und dann hatte ich meinen ersten Vertrag, damals noch bei Dark Diamonds. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Die gehörten zum Carlsen Verlag.
Und wie kann ich mir das in deinem Alltag heute vorstellen? Weil es klingt vielleicht auch erstmal so romantisch. Ich bin Autorin so nebenbei sozusagen. Aber das ist bei einem Vollzeitjob ja vielleicht jetzt auch gar nicht mal immer so entspannt. Wie sieht denn dein Alltag eigentlich aus?
Also tatsächlich habe ich das große Glück, dass ich einfach nicht stillsitzen kann und immer irgendwas zu tun brauche. Und dementsprechend ist es gut für mich, ein stressiges Hobby zu haben, was man nicht mehr wirklich Hobby nennen kann, sondern einen zweiten Vollzeitjob, wenn man ehrlich ist. Ich habe also Glück im Unglück, weil ich einfach so ein bisschen stresssüchtig bin, wenn ich ehrlich bin. So ein kleiner Workaholic. Deswegen ist es bei mir meistens tatsächlich so, dass ich in der Woche normal arbeite und am Wochenende ist dann meistens der Tag, habe ich meistens den Sonntag, das ist mein Content und mein Schreibtag und dann mache ich eben auch den ganzen Tag nichts anderes.
Und wenn du sagst Content-Tag, was gehört da alles dazu? Weil ich glaube, viele stellen sich das so vor, ja, eine Autorin, die schreibt halt Bücher und ich würde sagen generell bei Autorinnen und Autoren heute, vor allem in den Genres, in denen du auch unterwegs bist, gehört da eigentlich, wenn man erfolgreich sein will oder mit der Community interagieren will, viel mehr dazu als nur das Schreiben. Also was bedeutet für dich sozusagen Content-Tag?
Content-Tag kommt immer auch so ein bisschen darauf an, in welcher Phase der Buchveröffentlichung ich stecke. Wenn das Buch schon angekündigt ist, dann startet eigentlich direkt die Promo-Phase. Das heißt, sobald das Buch und das Cover sichtbar ist, sobald es in den ganzen Shops vorbestellbar ist, startet eigentlich auch der Moment, wo man Werbung machen muss und das am besten täglich. Jetzt ist es meistens so, dass es ungefähr 6 Monate geht, also von der Ankündigung, das Buch erscheint jetzt, bis es dann wirklich im Laden liegt. Und diese Zeit hat man sozusagen, um möglichst viele Vorbestellungen zu generieren, sodass der Handel auf einen aufmerksam wird, die Leserinnen. Und es ist natürlich super stressig, jeden Tag 6 Monate am Stück zu posten. Und wenn man schon weiß, was ungefähr kommt, dann hat man halt wenn man gut strukturiert ist, das bin ich meistens ehrlicherweise nicht, dann kann man eben gut vorarbeiten, also vorproduzieren. Und das kann ganz unterschiedliche Dinge sein. Manchmal sind es auch nur Trendsounds, die man vielleicht mitmacht, um ja die Reichweite abzugreifen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Manchmal sind es selber Buchrezensionen von Büchern, die einen zum Beispiel inspiriert haben. Und manchmal ist es ganz klar Werbung für das Buch. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kommt darauf an, ob man was vorliest. Manchmal sind es die Tropes, die viel genannten, also die Kurzinhalte des Buches, ganz knapp runtergebrochen für die Leserinnen. Also das ist ganz, ganz viel. Das heißt, man muss quasi sich erstmal hinsetzen und diese ganzen kreativen Ideen einmal sammeln und gucken, was davon setze ich jetzt um, was ist was für später, und dann baut sich das so auf.
Das heißt, du hast die Leute, die deine Bücher lesen, die bestimmt auch viel über Social Media dich verfolgen. Was würdest du sagen, wer ist so deine Community oder wer sind deine Leserinnen und Leser? Wie würdest du das beschreiben?
Tatsächlich, es ist sehr breit gefächert. Also man hat ja immer irgendwie diese BookTok-Community sehr oder momentan sehr stark im Kopf, weil die eben medial auch sehr viel Aufmerksamkeit, auch absolut zu Recht, bekommen. Das sind ja meistens sehr junge Frauen, also so zwischen 18 und, weiß ich nicht, 25. Aber meine Leserinnen gehen tatsächlich von 16 bis Mitte 80 ist alles dabei. Das sieht man von außen meistens nicht so sehr. Das sieht man dann eher, wenn man auf Lesungen sitzt und sich denkt, ach Mensch, Henriette ist auch wieder da. So ungefähr. Also das ist sehr breit gefächert, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es zu 95% Frauen und weiblich gelesene Personen sind.
Hast du eine Idee, warum das so ist? Also hast du eine eigene Begründung für dich, warum das eben zum ganz überwiegenden Teil Frauen sind?
Na, es sind Frauen, weil das ein Genre von Frauen für Frauen ist. Das merkt man eben. Also es werden meistens Frauenthemen angesprochen. Das heißt, sowohl unsere Lebensrealitäten werden verarbeitet, unsere Ängste, unsere Wünsche, Schwierigkeiten, die wir haben, gerade auch eben im New Adult-Bereich, eben vorwiegend dieses frisch aus dem Elternhaus raus, anfangen zu studieren, Ausbildung machen. Diese Lebensphase ist ja auch für jeden super spannend. Also ich glaube, die Anfang 20er sind somit das Krasseste in einem Leben, weil da einfach so viel passiert. Und diese Lebensrealität, die möchten natürlich Menschen, die da mittendrin stecken, auch irgendwie verarbeiten. Und dafür sind New Adult-Bücher eben total gut.
Justine Pust ist zu Gast im Kunstkarten von NDR1 Radio MV. Du schreibst ja vor allem in den Genres New Adult bzw. Young Adult, wo es also um die Zeit des Erwachsenwerdens geht. Und dein neuestes Buch heißt 13 Polaroids of Us. Es handelt sich dabei um True Fiction. Was bedeutet das denn eigentlich?
True Fiction bedeutet, dass eine wahre Begebenheit fiktionalisiert wurde. Also, dass es eingebettet ist in eine Geschichte, einen Plot, der so nicht passiert ist, aber ganz viele Handlungsstränge in irgendeiner Form eben auf einer wahren Begebenheit basieren.
Und von wem inspiriert ist sozusagen diese True Fiction in 13 Polaroids of Us?
Das ist von der lieben Tascha. Tascha ist selbst Buchbloggerin unter dem Namen Worte im Licht und macht auch unter anderem Hochzeitsfotografie. Ist also eine sehr kreative, sehr inspirierende Frau, die in ihrer Schulzeit es, man kann es nicht anders sagen, sehr schwer hatte. Sie hatte sehr stark mit Mobbing zu kämpfen, da sie unter anderem die Skoliose hatte, also eine Verkrümmung des Rückens und dadurch eben einen sichtbaren Buckel. Wir wissen alle, Kinder können sehr grausam sein und in diesem Fall war es leider so. Und dazu kam noch, dass sie sehr früh als Kind einen Herzfehler hatte oder hat immer noch. Und diese Kombination aus chronischen Erkrankungen, diesen Erfahrungen, die leider sehr viele Menschen, die nicht in das Schema F passen, erleben müssen, die durfte ich eben von Tascha sozusagen nehmen und eben auch zeigen, wie man da rauskommt, dass das Leben auch mit Erkrankungen super schön sein kann und dass es nicht immer diese, das war uns beiden sehr wichtig bei dem Buch, dass es nicht immer dieses Drama ist. Also eine chronische Erkrankung ist nicht dafür da, damit am Ende das Liebespaar nicht zusammenkommen kann, sondern einer ganz tragisch stirbt und wir alle nur in unsere Taschentücher heulen, sondern chronische Erkrankungen sind Teil von so vielen Leben und die bedeuten nicht, dass das ganze Leben nur aus Drama besteht.
Du hast auch eine Stelle mitgebracht, aus der du lesen magst, aus dem Buch. Und ich glaube, es ist direkt der Start. Magst du noch was dazu sagen? Oder?
Wichtig zu wissen ist einmal, dass das Buch auf zwei Zeitebenen spielt. Wir haben einmal die Vergangenheit und einmal die Gegenwart. Und jetzt befinden wir uns in der Vergangenheit.
Ja.
Und wir sind in der Sicht von Tara, das ist die Hauptfigur im Buch. Herzen brechen wie Porzellan. Erst sind es nur feine Risse, von außen kaum zu erkennen. Aber wenn es zu viele werden, fällt dieses Herz in sich zusammen und die winzigen Splitter bohren sich in alles, was sie finden können. Man kann versuchen, die Scherben einzusammeln, sie wieder zusammenzusetzen, aber es werden immer Teile davon fehlen. Nichts wird sich mehr perfekt aneinanderfügen, weil immer etwas verloren geht. Und ich fange an, mich zu fragen, kann ein zersplittertes Herz einfach weiterschlagen? Mit jedem Schritt laufe ich über die Fragmente meines Seins, den Kopf erhoben, den Blick geradeaus, damit niemand die Risse sehen kann, auch wenn ich sie selbst überdeutlich spüre. Wir sollten unserer Glöcknerin einen Turm bauen, sagt eines der Mädchen, gerade laut genug, damit ich sie noch höre, als sie mit ihren Freundinnen lachend an mir vorbeigeht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich die Filme und den Roman der Glöckner von Notre Dame für ihre Existenz verfluche. Aber manchmal wünsche ich mir, dass es in meinem ganz persönlichen Film dennoch ein Happy End gäbe. Nur leider sind das hier keine Filmschurken, die ich besiegen muss. Es sind ganz normale Menschen. Schülerinnen und Schüler wie ich. Und das macht es noch schlimmer. Denn es gibt mir das Gefühl, dass es an mir liegt. Wäre besser, sie zu verstecken. Die Gedanken kreisen in meinem Kopf. Doch ich versuche, sie erst gar nicht zuzulassen. Ich versuche, sie zu streichen. Doch ganz verhindern kann ich sie nicht. Weil ich nicht so bin wie sie, durchgestrichen. Weil ich nicht so schön bin wie sie, durchgestrichen. Weil ich nicht so gut bin wie sie, durchgestrichen.
Das war der Start ins Buch. Jetzt hast du ja eine Online-Community und gab es Feedback, wo Leute Rückmeldung gegeben haben, dass sie sich vielleicht auch selbst irgendwie darin wiederfinden und deswegen es vielleicht schmerzhaft ist, das so zu lesen, aber es vielleicht auch tröstlich sein kann?
Ja, also gerade diese Mobbing-Thematik, das fand ich selber krass zu sehen, wie viele davon betroffen sind. Also in ganz unterschiedlichen Ausprägungen natürlich. Hier ist es ja in Verbindung eben mit dieser Optik und diesem Gefühl, dass man einfach nicht dazu gehört, weil man einfach anders aussieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr viele nachvollziehen können, weil dieses Ideal, was wir ja alle irgendwie in unseren Köpfen haben und dieses Thema Normschönheit ist ja etwas, was jeder in irgendeiner Form schon mal erlebt hat oder so gut wie jeder und jede. Und das war schon krass. Also die meisten Rückmeldungen waren auch wirklich sehr herzzerreißend. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich so ein bisschen durch all meine Bücher durchzieht, dass das sehr oft sehr harte Themen sind und eben auch Themen, die ja gerade vorwiegend Frauen leider sehr häufig erleben.
Jetzt geht's ja um eine chronische Erkrankung, es geht um Mobbing und Ausgrenzung und dann geht's in dem Buch aber auch um eine Liebesgeschichte und es geht um einen bestimmten Trope. Ein Trope ist sozusagen ein Erzählmuster, ein Motiv, was irgendwie leicht zu erzählen ist, wo man direkt irgendwie weiß, ah, das kommt jetzt auf mich zu. Und bei 13 Polaroids of Us, da ist das Fake Dating.
Oh ja.
Vielleicht magst du mal erklären, was ist das?
Fake Dating ist tatsächlich einfach, dass man so tut, als wäre man zusammen oder als würde man sich treffen auf romantischer Ebene, obwohl das nicht so ist. Also es gibt ganz viele Filme, wo das ganz oft etwas mit dem eigenen Image zu tun hat, also dass man irgendwie das Image aufpolieren will, dass man gegenseitig von seiner Bekanntheit profitieren möchte. In diesem Fall ist es so, dass es um einen Job geht, der an ein Paar vergeben werden soll und die beiden sind kein Paar, brauchen aber beide unbedingt diesen Job. Also tun sie einfach so, als wären sie ein Paar und das sorgt natürlich für ganz viel Chaos und eben auch einmal für so einen Ticken Comedy, weil das natürlich eine total überzogene Form ist, etwas, also zwei Figuren irgendwie aneinander zu ketten. Das heißt, man kann das alles immer schön mit einem Augenzwinkern betrachten.
Was würdest du sagen, ist das, was Tropes so wichtig und erfolgreich macht? Also warum ist es wichtig, dass ich zum Beispiel lese Fake Dating und irgendwie direkt weiß, was in diesem Buch da auf mich zukommt?
Es ist immer ganz spannend, diese Debatte um Tropes sich anzugucken, denn tatsächlich gab es die ja schon immer. Also ein Trope ist ja nichts anderes als ein wiederkehrendes Muster. Und wir haben ja schon immer wiederkehrende Muster in der Literatur. Also gerade wenn wir uns so Shakespeare angucken, ich weiß nicht, wie oft der Forbidden Love, also verbotene Liebe, gemacht hat in allen Facetten, allen Formen und immer wieder. Also da hätte man genauso sagen können, das ist doch hier, das ist einfach sein Lieblingstrope gewesen und alle anderen fand er irgendwie ein bisschen blöd. Und dementsprechend ist es ja nichts Neues und es sagt einem einfach genau, was man da kauft. Ne? Also es gibt einem genau so einen Hinweis und wir leben in einer Zeit mit wenig Zeit. Tropes sind einfach sehr verkürzt. Also dann muss ich den Klappentext nicht mehr lesen, dann weiß ich hier, Forbidden Love, irgendwas mit Drachen, gekauft. Und das ist es ja eigentlich.
Würdest du sagen, dass Trends, die teilweise von Social Media irgendwie auch beeinflusst sind, dass dir das hilft, auch in eine Richtung zu denken, worüber kann ich als nächstes schreiben? Oder würdest du sagen, gibt es einen Part, der auch irgendwie einschränkend ist? Oder hast du das Gefühl, dass Trends auch ein bisschen vorgeben, in welche Richtung du gehen musst sozusagen?
Also der deutsche Buchmarkt hat ein ziemlich großes Problem. Der guckt sich nämlich eigentlich alles vom amerikanischen Buchmarkt ab und versucht das irgendwie in die deutschen Vorkommnisse reinzudrücken. Und jetzt ist es tatsächlich leider so, dass die Buchbranche, auch wenn es hauptsächlich tatsächlich Frauen sind, die lesen und schreiben, in den allerobersten Etagen meistens noch sehr weiß und cis-männlich dominiert sind. Das hat zur Folge, dass viele Trends nicht verstehen und einfach denken, naja, wir machen jetzt hier irgendwie nach und dann wird das schon, so funktioniert es aber schon lange nicht mehr. Und dadurch fehlt auch das, was der amerikanische Buchmarkt sehr gut hat, nämlich auch kurzfristig auf Sachen zu reagieren. Das fehlt dem deutschen Buchmarkt, weil wir, wenn wir über die Verlagsbranche zumindest reden, Self-Publishing ist nochmal was anderes, sind wir ja meistens so 1,5 bis 2 Jahre zurück. Das heißt, wenn ich jetzt einen Buchvertrag unterschreibe, dann, wenn es sehr schnell geht, sind es 1,5 Jahre, bis das Buch erscheint. Wenn es langsam ist, auch mal 2 oder 2,5. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns und in der Zeit ist auf einer schnelllebigen Plattform wie TikTok sind schon 30 Trends durchexerziert worden, wo ich vielleicht nirgendwo reinfalle und vielleicht habe ich Glück und in dem Moment, wo mein Buch rauskommt, ist gerade ein gewisser Trend am Hochkochen. In der Regel ist es aber nicht so. Das heißt, natürlich gucken Verlage schon, dass sie nach Trends gehen, indem sie sich hier am amerikanischen Markt orientieren. Bis das dann aber bei uns wirklich so richtig ins Kommen gerät, es ist, sagen wir, nicht ganz optimal gelöst.
Auf den großen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt am Main sind diese Stände am stärksten umringt. Stände mit Büchern aus den Bereichen Romantasy und Young Adult. Gleichzeitig werden die oft sehr kritisch diskutiert. Die Geschichten seien zum Beispiel vorhersehbar oder voller Klischees. Justine Pust, du schreibst ja genau solche Bücher aus diesem Genre. Kannst du diese Kritik eigentlich nachvollziehen?
Ja, aber ich bin immer so ein bisschen, weil ich mir denke, natürlich ist es vorhersehbar. Eine Liebesgeschichte hat eine Liebesgeschichte, wer hätte es gedacht? Und ein Thriller endet meistens irgendwie mit Mord und Totschlag. Also alle Geschichten sind bis zu einem gewissen Grad vorhersehbar. Und wir greifen ja auch zu Geschichten, die in eine Richtung gehen, die wir mögen. Also mögen wir ja auch Vorhersehbarkeit. Also finde ich irgendwie diese Kritik manchmal so ein bisschen redundant.
Es wird auch kritisiert, dass manche Bücher aus diesem Genre ja problematische oder toxische Beziehungen teilweise romantisieren. Wie ist deine Haltung zu dieser Diskussion?
Es ist tatsächlich ein ähnlicher Punkt wie eben schon. Also natürlich, also wir sind alle Kinder unserer Zeit, wie man so schön sagt. Und natürlich ist das, was wir an patriarchaler Prägung haben, auch immer in irgendeiner Form in unseren Texten zu finden. Und das bezieht sich ja auf alles, ne? Also auf Sexismus, auf Rassismus, auf Ableismus. Sämtliche Ismen, die mir selber antrainiert wurden, die reproduziere ich natürlich, meistens unwissentlich. Und das zu verlernen, braucht Zeit. Ich finde es nur immer sehr spannend, dass ausgerechnet Genres von und für vorwiegend Frauen diejenigen sind, die derartig in der Kritik stehen. Denn ich möchte niemandem zu nahe treten, aber Thriller-Autoren machen das permanent. Da geht es vor allem sehr oft bei marginalisierten Gruppen darum, dieses Leid auch bis zu einem gewissen Grad, also wortwörtlich auszuschlachten und Dinge irgendwie an den Pranger zu stellen, indem man sehr stark auf dieses Leid fokussiert wird. Und das kritisiert so gut wie niemand, weil das gehört halt zum Genre. Die Kritik hat natürlich in Teilen recht, weil je mehr wir Sachen reproduzieren, umso mehr verfestigen sie sich. Es gibt aber einen Haufen Romance-AutorInnen, die unfassbar gut und super reflektiert in ihren Texten sind. Das habe ich bei Thrillern, die von vorwiegend Männern geschrieben werden, noch nicht ein einziges Mal erlebt. Also da kann man schon froh sein, wenn überhaupt auf sensible Sprache geachtet wird, denn auch das ist da überhaupt nicht vertreten. Im Romance-Bereich sind Triggerwarnungen, sensible Sprache, Sensitivity-Readings viel mehr gefragt. Also ein Sensitivity-Reading ist ein Lektorat mit dem Fokus darauf, sensible Themen gut umzusetzen. Das habe ich in anderen Genres noch nie gesehen. Das heißt, eigentlich ist gerade dieser Genre-Bereich und gerade diese AutorInnen sind eigentlich die, die gerade dafür sorgen, dass der Buchmarkt besser wird.
Und du hast es eben auch schon angesprochen, das sind Genres, die teilweise viel von Frauen geschrieben sind und aber auch viel von Frauen gelesen werden. Und das nehme ich auch wahr, dass das teilweise auch belächelt wird. Mhm. Was glaubst du vielleicht, warum das so ist? Warum wird es belächelt?
Es wird belächelt, weil wir immer noch in patriarchalen Strukturen gefangen sind. Das klingt immer so ein bisschen hyperdramatisch und natürlich haben sich Dinge verbessert, aber es ist einfach ein Fakt. Als Frau wirst du weniger ernst genommen, auch in anderen Bereichen. Wir hatten ja gerade erst den Aufschrei mit der Bezahlung, dass eine, ich glaube es war Sachbuchautorin 15.000 Euro bekommt und ein Sachbuchautor 150.000, obwohl sie ungefähr gleich viel verkaufen und auch von der Popularität ungefähr gleich sind. Und das zeigt es ja. Also wir sind immer noch in diesen Strukturen und dieses permanente Belächeln und Abwerten von Frauen, das gehört für viele Männer in der Szene zum guten Ton. Gibt zum Glück Ausnahmen, die da auch sehr auf unserer Seite sind und sehr mit uns zusammen gegen diese Vorurteile kämpfen, aber leider ist es nicht die Regel.
Was bedeutet das für deinen Job? Also wie oft begegnet dir das auch in deiner Arbeit?
permanent eigentlich. In der Szene ist man da also sehr auf einem Nenner. Lustig ist es immer dann, wenn man aus der Szene so ein bisschen rauskommt und irgendwie in andere Bereiche reindippt, die vielleicht auch männlicher dominiert sind, weil da merkt man es ganz klar. Also da wird von oben herab gelächelt, da wird gesagt, naja, der Plot kann ja nicht super komplex sein oder naja, aber so wirklich viel ausdenken müsst ihr euch ja nicht und schreibt ja halt eure Dating-Geschichten ein bisschen auf und dann geht das schon. Was auch sehr oft kommt, ist dieser Vorwurf mit pornografischen Inhalten, weil man eben Sexszenen drin hat. Das ist auch so eine Sache, die da immer wieder aufploppt und man merkt einfach, dass die sich nicht intensiv mit dem Genre beschäftigt haben. Vielleicht haben sie auch ein bisschen Angst, weil wirtschaftlich betrachtet ist es eines der erfolgreichsten Genres. Also vielleicht schwingt da auch noch ein bisschen was anderes mit.
Du hast noch eine Stelle aus einem anderen Buch von dir mitgebracht. Magst du auch vorab einmal was dazu sagen, wo wir da sind in der Geschichte?
Ja, also das Buch heißt Was die Nacht nie vergisst. Das ist eine Romantic Suspense, also eine Mischung aus einem romantischen Buch und einem Buch mit Spannungsanteil. Wir sind aus der Sicht der Protagonistin Mona und Monas beste Freundin ist gerade von einem Reality-TV-Dreh zurückgekehrt und alles ist anders und ich würde gar nicht so viel reden, ich würde da einfach einsteigen.
Ein kurzer Hinweis noch vorab, im folgenden Ausschnitt geht es um sexualisierte Gewalt.
Frauen und Männer leben in verschiedenen Welten. Und immer dann, wenn sie kollidieren, stellt sich die Frage, werden wir Frauen es überleben oder vom Hass überrollt? Die Antwort verdränge ich gern, doch in diesem Moment wird mir das volle Ausmaß des allgegenwärtigen Hasses so bewusst, dass ich mich am liebsten übergeben würde. Ich wollte es nicht. 4 Wörter, weil ein Mann das eine nicht verstanden hat. Nein heißt in der Welt der Männer nur Nein, wenn es nicht von einer Frau kommt. Nein heißt nur so lange Nein, bis niemand hinsieht. Bis das System die Augen verschließt. Bis wir alle das tun. Ich wollte es nicht. Hilflos sehe ich meine beste Freundin an, lege die Arme um sie und versuche, das zusammenzuhalten, was ihr genommen wurde. Denn mehr kann ich nicht ausrichten. Nur da sein und ihr Glauben schenken in einer Welt, die ihr sonst nur entgegenschreit, dass sie selbst schuld ist. Es ist alles so verschwommen, wimmert Fine in meinen Armen. Ich kann mich nicht mehr an sein Gesicht erinnern, nur noch daran, dass ich immer und immer wieder Nein gesagt habe. Tränen fließen, ohne dass ich sie fortwische. Ich sage ihr nicht, dass es mir leid tut, denn das wäre nur eine Floskel, die wir uns erzählen, während die Täter sich gegenseitig beklatschen. Also streiche ich ihr über die Schulter, ziehe die Decke über unsere Körper und warte. Nicht auf Heilung, nicht auf eine plötzliche Eingebung, sondern darauf, dass sie bereit ist, mir zu sagen, was sie braucht, um das hier zu überleben. Fines Tränen trocknen an meiner Schulter. Was willst du jetzt tun? Frage ich. Ich kann spüren, wie sie schluckt. Sie hebt den Kopf und fährt sich mit beiden Händen über das Gesicht, als wolle sie den Rest ihrer Tränen so beseitigen. Aber über ihre Lippen kommt kein einziges Wort. Also sage ich es. Ich will diese verdammten Mistkerle brennen sehen.
Also der Anfang geht direkt richtig tief und ich muss direkt daran denken, dass wir haben ja auch schon gerade über Vorurteile dem Genre gegenüber gesprochen. Oft heißt es ja auch irgendwie, das ist einfach leichte Unterhaltung. Und ich würde sagen, das gerade ist ja nicht unbedingt leichte Unterhaltung, oder?
Nee. Also ja, diesen Vorwurf hat man ja oft bei allem, was Unterhaltungsliteratur betrifft. Aber ich glaube, dabei wird eben unterschätzt, dass es ein niedrigschwelliger Einstieg für Themen ist, die wir ja die ganze Zeit um uns herum haben. Und in dem Moment, wo wir über Probleme reden, und das tun wir in Büchern ja oft in unterschiedlichen Ausprägungen, ist es eigentlich das Gegenteil von leicht oder seicht, wie der Vorwurf ist.
Und es geht ja auch um ernste Themen und ja immer die Frage, wie wird es verhandelt? Und würdest du sagen, dass solche Bücher ja auch irgendwie Raum bieten können für Themen, die vielleicht sonst in der Gesellschaft auch noch zu wenig thematisiert werden?
Absolut, ja. Und es ist eben auch ganz oft so, dass Themen, die nicht zu Ende diskutiert wurden in der Gesellschaft, und das ist ja gerade beim Thema MeToo in Deutschland, und das ist etwas, das sich durch so viele Leben zieht und das sich auch durch so viele Geschichten, fiktive wie reale, zieht, dass es eigentlich nur zeigt, wo die Wunden unserer Gesellschaft sind und den Finger reinsticht.
Du wirst ja nach 13 Büchern, die eher ja, im New Adult-Bereich spielen, ja, auch Romance-Bereich, wirst du ein neues Genre betreten. Und zwar planst du dein nächstes Buch im Thriller-Bereich zu schreiben. Wie kommst du denn zu diesem Genrewechsel?
Tatsächlich ist es ganz niedlich, dass du das sagst, weil das heißt, ich mache verdammt gute, irreführende Werbung. Denn ob ich jemals in den Thriller-Bereich komme, weiß ich Stand jetzt gar nicht. Vielleicht sieht das in 2 Monaten schon anders aus. Ich kann es noch nicht sagen. Ich werde definitiv ein Genre, das man so von mir noch nicht gesehen hat, betreten. Das darf ich aber noch nicht spoilern. Und es ist mein großer Wunsch, demnächst eben auch einen Thriller zu schreiben. Genauso, man hat mit diesen Vorurteilen, hat man es einfach schwer. Also alles, was aus der Romance kommt, wird gesagt, ist seicht und man könne ja nicht die richtige Unterhaltungsliteratur machen. Ich wollte halt früher unbedingt Thriller schreiben und das hat halt nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mische ich zu den Thriller-Themen, die ich gerne hätte, ein bisschen Liebe und dann habe ich Verträge gekriegt. Und jetzt denke ich mir, nee, jetzt will ich das aber nicht mehr, weil ich bin der Meinung, ich habe mehrfach bewiesen, wie gut ich mit Themen umgehen kann, wie gut ich schreiben kann. Und jetzt muss doch mal ein Verlag auch sagen, hey, wir machen Spannung mit dir. Das ist der Plan. Mal gucken, ob es klappt.
Ich bin gespannt auf jeden Fall, ob es dazu kommt und was wir von dir als nächstes lesen dürfen. Wir haben ja viel über die Buchbranche gesprochen, über junge Leute, die lesen, über eine Generation, die teilweise viel liest, die aber auch kritisiert wird irgendwie in dem, was sie liest. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, das würdest du dir wünschen, das sollte sich ändern in diesem ganzen Bereich?
Ändern sollte sich ganz viel. Ich glaube, was wir so ein bisschen mit bedenken müssen, ist, dass es sehr einfach ist, einzelne Personen für ihren Lesegeschmack oder für die Geschichten, die sie konsumieren, zu verurteilen. Es ist aber eigentlich viel wichtiger, dass wir uns angucken, warum sind denn gewisse auch toxische Beziehungsmuster, gerade wenn wir in den Bereich Dark Romance hineinschauen. Ein Untergenre vom Liebesroman, wo es um sehr düstere, sehr harte Themen geht, der sehr, sehr oft auch zu Recht kritisiert wird. Denn es ist ja trotzdem noch die Frage, warum fühlen wir uns davon so angezogen? Und was steht da eigentlich hinter? Es ist immer sehr einfach, auf einzelne zu gehen und dort den Angriff zu planen. Viel schwieriger ist es, die Struktur im Auge zu behalten. Und ich würde mir in all den Debatten wirklich wünschen, dass wir uns den Problemen annehmen und nicht nur den Ausprägungen, die wir sehen.
Vielen Dank, Justine Pust, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Justine Pusts neuer Roman 13 Polaroids of Us ist im Hardlines Verlag erschienen. 416 Seiten kosten 18 Euro. Das war der Kunstkarten auf NDR1 Radio MV. Ich wünsche Ihnen einen Sommer voller spannender Bücher und entspannter Lesestunden. Mein Name ist Alina Boje. Danke, dass Sie dabei waren.
ARD Sounds.